Wir wissen, wie Jesus sich Mühe gegeben hat, seine Jünger zu belehren. Und da, nach der Auferstehung, hat er sie wiederum 40 Tage lang belehrt. Und sie kommen zusammen, in Apostelgeschichte 1,6 heißt es, als sie nun zusammengekommen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Eine so brennende und dringende Frage für sie. Wenn Jesus seine Gleichnisse gelehrt hat, dann gab es für seine Jünger, die selbstverständlich aufmerksam zugehört haben und an diesem Lernstoff interessiert waren, gab es immer viele Fragen. In Markus 4 und Vers 10 heißt es, und als er alleine war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölfen, über die Gleichnisse. Die Gleichnisse, das sind Bilder, die eine geistliche Bedeutung haben, und da ist es selbstverständlich nicht so einfach, das ohne weiteres zu verstehen. Und Jesus war immer bereit, die Fragen zu beantworten, und er war bereit, die Betreffenden auch ernst zu nehmen. Nun, unsere Fragen, die sollen selbstverständlich beantwortet werden. Und dazu hat Gott alles getan, er hat dafür gesorgt. Vielleicht wollen wir hier die Stelle aus dem 2. Petrusbrief lesen, im 1. Kapitel, Vers 3. Da seine göttliche Macht uns alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns Vermöge seiner Herrlichkeit und Vollkommenheit berufen hat. Gott hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient. Und in diesem Stoff liegen die Antworten für unsere Fragen. Und da sollen wir auch uns hinwenden. Nun sicher gibt es Fragen, die nicht beantwortet werden. Wir wissen aus dem Markus-Evangelium, dass Jesus über seine Wiederkunft geredet hat, wie er erscheinen wird in den Wolken. Und da muss er sagen, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Markus 13, Vers 32. Über jenen Tag aber und jene Stunde weiß niemand etwas, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern nur der Vater. Das hätten seine Jünger so gerne gewusst. Wir hätten es auch gerne gewusst, wann der Herr wohl erscheinen würde. Aber alle Fragen sollen beantwortet werden und auch die Fragen der Frauen. Das finden wir im 1. Korinther, im 14. Kapitel und Vers 35. Wie Paulus sagt, wollen die Frauen aber etwas lernen, so sollen sie zu Hause ihre eigenen Männer fragen. Und wenn eine Frau keinen eigenen Mann hat, dann kann sie sicher einen Bruder fragen, der sich in der Schrift gut auskennt. Und es gibt sicher ganz verschiedene Fragen. Und die Unterschiedlichkeit, die ich meine, die besteht darin, dass hinter jeder Frage eine besondere Absicht steckt. Und da finden wir in der Schrift eine ganze Reihe unterschiedlicher Absichten. Einmal in Matthäus 16, Jesus, seine Jünger, fragt, für wen halten die Leute den Sohn des Menschen? Also seine Absicht war, herauszufinden, wie die anderen denken. Und dann fragt er, nachdem er das Gleichnis von dem Mann, der auf dem Weg nach Jericho erschlagen wurde oder unter die Räuber fiel, nachdem er dieses Gleichnis erzählt hat, fragt Jesus, welcher von diesen dreien dünkt dich, sei der Nächste dessen gewesen, der den Räubern in die Hände gefallen war? Und hier spüren wir die Absicht, Jesus möchte sich versichern, ob das verstanden worden ist, ob seine Botschaft angekommen ist. Gehen wir noch einmal ins Matthäus-Evangelium, im 21. Kapitel und Vers 24. Da hat Jesus auch eine Frage gestellt und er sagt, auch ich will euch etwas fragen, Vers 24. Und wenn ihr mir sagt, will auch ich euch sagen, was in was für einer Vollmacht ich dies tue. Nun, mit dieser Frage wollte Jesus überführen. Er wollte sie zu einer Äußerung bewegen, damit sie dadurch überführt würden. Aber sie haben ihm die Antwort nicht gegeben. Im 22. Kapitel, Vers 17, und das kam offensichtlich oft vor, da kommen Leute zu Jesus und sie fragen ihn, was meinst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Nun, was für eine Absicht stand hinter dieser Frage? Im 22. Kapitel, Vers 36, noch einmal, da kommt auch die Frage auf, wegen dem größten Gebot. Und es heißt da, und einer von den Gesetzeskundigen fragte ihn, um ihn zu versuchen. Das war seine Absicht. Also wir finden eine ganze Reihe von verschiedenen Absichten. Oder im 19. Kapitel, im 3. Vers, traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und sagten, ist es erlaubt, eine Frau aus beliebiger Ursache zu entlassen? Wiederum eine Frage mit der Absicht, oder die Absicht, die dahinter steckt, war, sie wollten eigentlich nicht gehorsam sein. Und deshalb diese Frage. Dann gibt es selbstverständlich die Fragen, wo eine ehrliche Absicht dahinter steckt, weil man etwas lernen will. Nun, es gibt immer wieder Fragen über diese Stelle im 1. Timotheus, 2. Kapitel, Vers 8. Und die Fragen, die laufen sehr oft darauf hinaus, ob man das nicht auch vertauschen könnte. Ob nicht auch die Frauen das Gebet leiten könnten. Nun, wenn wir Fragen stellen, worum geht es dann? Nun, wir bekennen uns zu Christus. Und wir bekennen, dass er der Herr ist. Und als Paulus das verstanden hatte, als er nach langem Suchen und nach langem Kämpfen gegen diesen Sohn Gottes verstanden hatte, wer er war, da fing er auch an zu fragen. Aber er hat ganz anders gefragt. In der Apostelgeschichte, im 22. Kapitel und Vers 10, nachdem er verstanden hatte, dass hier der Sohn Gottes vor ihm steht, sagt er zu ihm, was soll ich tun, Herr? Was soll ich tun, Herr? Du bist der Herr. Sag du mir, was ich tun soll. Sag du mir, was ich verstehen muss. Und so sollen wir auch lernen zu fragen. Wir sollen bei allem, was wir tun, sollen wir prüfen, was der Wille des Herrn ist. In Epheser 5, Vers 10, erinnert Paulus die Geschwister daran, und prüfet, was dem Herrn wohlgefällig ist. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber Licht im Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und wie soll die Frucht des Lichts herauskommen oder heranwachsen, wenn wir nicht prüfen, wenn wir nicht nach dem Willen des Herrn fragen? Nun, die Tatsache, dass wir ein solches Gebot haben, wie das im 1. Timotheusbrief zu finden ist, heißt, dass dieses Gebot etwas zu tun hat mit der Ordnung von Mann und Frau. Und da begeben wir uns auf ein riesiges Gebiet, wenn wir das aufgreifen. Nun, wie wichtig ist Gottes Ordnung für uns? Gottes Ordnung von Mann und Frau. Nun, ein Wort aus dem 1. Korintherbrief zeigt uns schon die große Wichtigkeit im 14. Kapitel, Vers 33, wenn gesagt wird, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie viele Männer und Frauen, die verheiratet sind, wünschen sich einen Frieden, wünschen sich einen brauchbaren, dienlichen, wohltuenden Frieden und finden ihn nicht. Und Gottes Ordnung soll uns den Frieden verschaffen. Nun, uns scheinen selbstverständlich die Dinge nicht immer so wichtig, wie sie für Gott sind. Und das hat seine Gründe. Wir haben oft nicht das Gespür, das Gefühl dafür, für die Wichtigkeit. Und deshalb sollen wir hier sehr vorsichtig sein. Wir dürfen Gottes Gebote nicht an unserem Wichtigkeitsempfinden messen, sondern wir sollen versuchen, an der Schrift herauszufinden, wie wichtig ist etwas. Nun, wie wichtig schien Nadab und Abihu das Feuer, das Gott ihnen für den Altar geboten hat. Sie hatten das Zelt errichten müssen und da gab es einen Brandopferaltar und es gab einen Räucheropferaltar und man hat eine ganze Reihe von Vorschriften bekommen vom Herrn über das Räucherwerk, über die Opfer, über das Feuer und so weiter. Nun, es heißt im 3. Mose, im 10. Kapitel, Vers 1, Nadab und Abihu, aber die Söhne Aarons, nahmen ein jeder seine Räucherpfanne, taten Feuer darein und legten Räucherwerk darauf und brachten so vor dem Herrn ein ungehöriges Feueropfer dar, das er ihnen nicht geboten hatte. Also wenn sie hätten empfinden können, was Gott gemeint hat, wenn er sagt, auf dem Altar kommt ein solches Feuer und solches Räucherwerk und so weiter, dann hätten sie sich ganz genau daran gehalten. Aber sie haben das einfach an ihrem Wichtigkeitsempfinden gemessen und haben irgendein Feuer genommen. Da ging Feuer aus von dem Herrn und verzehrte sie, sodass sie vor dem Herrn starb. Nun, wie wichtig schien David das Gebot, dass keiner außer den Söhnen Aarons die Bundeslade anfassen durfte. Die Kahatiter, die waren dazu bestimmt, dass wenn das Zelt sich wegbewegte, wenn es auf die Reise ging, dann durften sie erst kommen, wenn die heiligen Geräte alle verpackt waren. Sie durften die heiligen Geräte nicht blank anfassen. Und es hieß, wenn sie die Geräte trotzdem anfassen, müssen sie sterben. Das war Gottes Ordnung. Und der David wollte die Lade von Bala nach Jerusalem hinaufbringen und er hat einfach irgendwelche Leute dazu bestellt. Und da war einer, von dem es heißt, Uzzah schritt neben der Lade Gottes her, während Ahio vor der Lade herging. David und das ganze Haus tanzten mit aller Macht vor dem Herrn und so weiter. Als sie nun zur Zähne Nachors kamen, griff Uzzah mit der Hand nach der Lade und hielt sie fest, weil die Rinder umwerfen wollten. Da entbrannte der Zorn des Herrn wieder Uzzah und Gott schlug ihn dort, weil er mit der Hand nach der Lade gegriffen hatte, sodass er dort neben der Lade Gottes starb. Wenn diese Stellen überhaupt etwas zu bedeuten haben für uns, dann sollen sie uns die Ehrfurcht oder die Furcht einpflanzen, die so dringend notwendig ist für uns. Denn aller Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Nun, wir müssen eine Stelle, wenn wir sie genau untersuchen, immer in einem größeren Zusammenhang sehen. Und wir können uns da gut eine Kette vorstellen, also eine Kette hat nur einen Nutzen und einen Zweck, wenn die Glieder aneinander bleiben dürfen. Nun, Gott hat nicht einfach Mann und Frau geschaffen und sie sich dann selbst überlassen, sondern er hat sie nach einer ganz bestimmten Ordnung geschaffen. Da steckt Gott die ganze Weisheit Gottes dahinter. Ein Gott, der so unendlich groß und weise ist und er hat ihnen eine genaue Ordnung gegeben. Und es gibt viele Anordnungen oder Anweisungen, die mit der Ordnung von Mann und Frau zu tun haben. Und die dürfen wir nicht voneinander trennen einfach und sie ganz nur getrennt voneinander anschauen, sondern wir müssen zuerst einmal alle zusammentragen und sie dann in einem ganzen Zusammenhang ansehen und die Beziehung des einen zum anderen versuchen zu verstehen. Nun, wir finden Stellen, wir kommen wieder in den 1. Timotheusbrief, in unserem Text, und da spricht Paulus in diesem Text von der Rolle von Mann und Frau. Und er begründet das, im 2. Kapitel Vers 13 sagt er, denn Adam wurde zuerst erschaffen, danach Eva. Was sollen wir mit dieser Aussage machen? Und diese Aussage ist wichtig, dass wir sie überlegen in dem Zusammenhang, in der ganzen Ordnung. Gott hat das bewusst so gemacht. Er hatte Adam zuerst erschaffen wegen der Ordnung von Mann und Frau. Oder wenn Jesus auf die Frage der Schriftgelehrten, die wir vorhin aufgegriffen haben, zu den Pharisäern sagt, in Bezug auf die Ehe, 19. Kapitel Vers 5, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und die zwei werden ein Leib sein. So hat Gott geplant, so hat er es gedacht und so ist es seine Ordnung. Und eine Scheidung, eine Trennung war nicht vorgesehen. War bei Gott niemals vorgesehen. Im Epheserbrief, im 5. Kapitel, in dem schönen Text über die Ehe, da wird gesagt, ihr Frauen, seid euren Männern untertan wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist. Er ist es als Erlöser seines Leibes, wie nun aber die Kirche Christus untertan ist, so sollen es auch die Frauen ihren Männern in allem sein. Ihr Männer, liebet eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie dahingegeben hat. Denn es ist keinem Mann in den Sinn gekommen, dass er das Haupt sein will. Es ist keiner Frau in den Sinn gekommen, dass sie untertan sein will. Es ist nicht, dass der Mann sich das gewählt hat oder die Frau sich das gewählt hat, sondern es ist Gottes Ordnung. Er hat es so verordnet. Und wenn ich lerne, ich soll Haupt sein, dann habe ich mir das nicht gewählt. Das war nicht meine Idee. Das war nicht meine Weisheit oder meine Erfindung. Es ist Gottes Gebot für den Mann. Der Mann muss sagen, ja gut, wenn der Herr das verfügt, wenn er mich so geschaffen hat, dann will ich das annehmen. Im 1. Korintherbrief, im 14. Kapitel und Vers 33 und 34 wird gesagt, wie in allen Gemeinden der Heiligen sollen die Frauen in den Gemeindeversammlungen schweigen, denn es wird ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Also die Frau soll in der Gemeindeversammlung schweigen. Hier ist der erste Tag in der Woche gemeint, sicher. Und das heißt, sie sollen schweigen, sie sollen nicht lehren. Darauf nimmt das Bezug. Also auch die Frau, die auch keine Fragen stellen, sondern alles soll nach Gottes Ordnung gehen. Die Fragen sollen zu Hause gestellt werden, heißt es. Nun eine andere Stelle aus dem 1. Timotheusbrief. Und diese Stellen, die wir hier lesen, die wollen wir alle aneinander reihen, die wollen wir alle zusammen sehen, als zusammengehören, gehörig zu ein und derselben Ordnung. Im 5. Kapitel Vers 14 heißt es, ich will nun, dass jüngere Witwen heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen, dem Widersacher keinen Anlass zur Schmähung geben. Und wenn wir das ganze 5. Kapitel betrachten, bekommt diese Stelle noch mehr Gewicht. Den Frauen hat Gott es übergeben, den Haushalt zu führen. Es sei denn, es ist irgendeine Not da, selbstverständlich wird der Mann da einspringen. Aber es geht um dieses Prinzip. Die Frau soll den Haushalt führen. Und hier wird das Wort sogar gebraucht, oikodespotes. Das ist sehr stark. Das zeigt jemand, dem ein Bereich übergeben wird und der das in diesem Bereich auch verwaltet. Und da hat Gott dieses Gebot selbstverständlich gegeben, um der Ordnung von Mann und Frau willen. Und wenn wir ins 11. Kapitel gehen, des 1. Korintherbriefes, und dort gibt es ja viele sehr nützliche Aussagen, vielleicht nur zwei, drei davon, in Vers 9 zum Beispiel, denn der Mann wurde nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Also wir könnten uns allerlei Gedanken machen über die Schaffung von Mann und Frau. Aber hier werden uns gewisse Grundsätze gesagt, wie Gott das gemeint hat, wie es nach seinem Sinn war. Der Mann wurde nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Weiter heißt es, Vers 11, Doch ist dem Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Und wenn wir zwei solche Aussagen haben, dann geht es nicht darum, dass wir jetzt wählen, welche uns besser gefällt, sondern die gehören zusammen, die müssen wir zusammenbringen und nebeneinander stehen lassen. Die gehören zusammen und die sollen unser Verständnis für die Ordnung von Mann und Frau bereichern. Denn wie die Frau vom Manne stammt, so ist auch der Mann durch die Frau, alles aber von Gott. Und dann noch dieser Vers in Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, dass das Haupt jedes Mannes Christus ist, das Haupt der Frau aber der Mann, das Haupt Christi aber Gott. Nun, da haben wir eine große Ordnung, die verstanden werden muss. Nun, Gottes Ordnung für Mann und Frau, die geht sogar bis in das Gebet hinein. Und deswegen haben wir diesen Text im 1. Timotheusbrief, der in dem größeren Zusammenhang nämlich darauf hinweist. So will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Ebenso, dass die Frauen mit ehrbarer Kleidung sich schmücken, in Schamhaftigkeit und Sittsamkeit, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen oder kostbarem Gewand, sondern mit dem, was sich für Frauen geziemt, die sich durch gute Werke zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau lerne still in aller Unterordnung. Zu lehren aber gestatte ich einer Frau nicht. Auch nicht, sich über den Mann zu erheben, sondern sich still zu verhalten. Denn Adam wurde zuerst erschaffen, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, das Weib vielmehr wurde verführt und ist in Übertretung geraten. Also wenn wir diesen ganzen Zusammenhang beachten, dann werden wir den Hauptgedanken schon bekommen. Also hätten wir nur mit Männern zu tun, also wir können ja gut fantasieren, wir sagen, gut, Gott hätte nur Männer geschaffen, dann müsste er ein solches Gebot überhaupt nicht geben. Und wenn er nur Frauen geschaffen hätte, müsste er ein solches Gebot auch nicht geben. Denn das wäre vollkommen unnütz. Aber weil es eben Männer und Frauen gibt, die zusammen in der Gemeinde leben sollen und wollen, da muss Gott eben eine Ordnung geben. Und wenn wir den Herrn fragen, wer soll beten, also wer soll das Gebet leiten, wenn Männer und Frauen zusammen sind? Was sagt der Herr? Er sagt, wie liesest du? Und dann lesen wir. Und es heißt, die Männer sollen beten. Das heißt, das Gebet leiten selbstverständlich. Und wenn jetzt nur wenige Frauen und wenige Männer da sind, wer soll dann das Gebet leiten? Er sagt, wie liesest du? Männer sollen beten. Und wenn nun nur ein Mann und eine Frau zusammen ist, kommt ja auch vor, also ich habe zum Beispiel einzelne Frauen, mit denen ich die Bibel studiere, ob das nun Schwestern sind oder noch keine Geschwister, da bin ich alleine und es ist wichtig, dass sie lernen, wie man betet, dass sie das Gebet erleben. Und dann bete ich. Und wenn ich mit einem Bruder studiere, dem Bruder, den fordere ich ab und zu auf, dass er beten soll. Nun, wir erhalten immer die gleiche Antwort von der Schrift. Und es geht hier um einen Grundsatz. Ein Grundsatz, der an allen Orten gelten soll, ob das in der Gemeinde ist. Die Gemeinde ist kein heiliger Ort. Also der Ort, wo wir uns versammeln, ist kein heiliger Ort. Wie das bei dem Tempel war in Jerusalem. Das war ein heiliger Ort. Aber wo wir uns versammeln, dieser Raum hier ist kein heiliger Ort. Wir sind die Heiligen. Aber der Ort ist nicht heilig. Ob das in der Gemeinde ist, irgendwo in der Ehe oder was es auch ist. Und wenn wir hier diesen Text beachten, dann merken wir, der Hauptgedanke ist der Unterschied zwischen den Aufgaben oder der Rolle von Mann und Frau. Und Paulus führt das zurück auf ein Ehepaar. Auf Adam und Eva. Weil Gott am Anfang schon so gewirkt hat. Adam wurde zuerst erschaffen, danach Eva. Und dann kam der Sündenfall. Und deshalb ist diese Ordnung da. Ich denke, ein weit verbreiteter Mangel ist folgender. Und zwar, dass die Männer ihre Verantwortung im Glauben sehr gerne auf die Frauen abschieben. Und das hat dazu geführt, dass man im Volksmund oft sagt, ja, das Evangelium, das ist etwas für alte Frauen und Kinder. Nun, das kommt aus irgendeiner Haltung heraus. Das kommt aus irgendeiner Neigung, die da ist, von den Männern her, weil sie das immer abgeschoben haben. Wie oft haben wir erleben können, wenn wir vielleicht in irgendwelche Familien hineingeschaut haben, wo noch ein bisschen Frömmigkeit da war. Wer hat am Tisch gebetet? Nicht der Mann, sondern die Frau. Oder man hat es den Kindern überlassen. Weil der Mann den Mut nicht gehabt hätte, ein Gebet zu sprechen. Und was ist die Folge davon, wenn Männer ihre Verantwortung, ihre geistige Verantwortung für den Glauben auf die Frauen abschieben? Nun, es passiert einfach, dass die Männer ihre Führungskraft nicht entwickeln, nicht recht entwickeln können. Und deshalb hat Gott hier Ordnungen gegeben, damit der Mann diese Herausforderung hat. Er soll sich zu dem Führer entwickeln und entfalten, ein Führer, der führt und nicht herrscht in der Familie, der seine Frau und seine Kinder liebt. Nun eine andere Frage, die sich damit verbindet, also mit diesem Gebot im 1. Timotheusbrief, ist die, was kann der Mann als Haupt seiner Frau erlauben? Also gut, jemand sagt, ja, ich sehe, das steht hier schon im 1. Timotheusbrief, ist schon richtig, Männer sollen beten, aber ich bin ja das Haupt meiner Frau und ich erlaube ihr das einfach. Ja gut, was können wir grundsätzlich dazu sagen? Wenn der Herr ein Gebot gibt, kann der Mann als Haupt dann etwas anderes verfügen. Ich möchte hier eine Darstellung aufgreifen, eine anschauliche Darstellung aus dem Alten Testament. Und da geht es um das erste Buch Samuel, im 15. Kapitel. Saul, der König Israels, hatte vom Herrn ein Gebot erhalten. Er sollte ausziehen und das Gericht vollstrecken an dem Volk Amalek für ihre Bosheit, die sie den Israeliten angetan hatten in der Wüste. Nun beachten wir, wie der Samuel den Auftrag des Herrn an Saul weitergibt. Samuel aber sprach zu Saul: Mich hat der einst der Herr gesandt, dich zum König über sein Volk Israel zu salben. So höre denn auf die Worte des Herrn. So spricht der Herr der Herrscher: Ich will ahnden, was Amalek an Israel getan hat, indem es ihm in den Weg trat, als es aus Ägypten auszog. So ziehe nun hin, schlage Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und allem, was es hat. Schone seiner nicht, sondern töte Männer und Frauen und Kinder und Säuglinge und Rinder und Schafe und Kamele und Esel. Er sagt: König, höre. Und er leitet sein Wort ein: So spricht der Herrscher. Und Saul zog hin im Auftrag des Herrn und er schaffte es und besiegte die Amalekiter und hat sie aufgerieben. Nun, das Erste, was Saul tat, als er von der Niederwerfung der Amalekiter zurückkam, er setzte sich ein großes Denkmal, wie das so oft vorgekommen ist, wenn Könige von einer Schlacht heimkehrten. Samuel ging ihm entgegen, er war schon vom Herrn unterrichtet worden, was sich da alles zugetragen hat. Wir lesen da im 10. Vers, oder im 13. Vers, wie Saul nun seiner Sache so sicher war. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe den Befehl des Herrn vollstreckt. Und als Samuel ihn darauf aufmerksam macht, dass der Auftrag nicht genau ausgeführt worden ist, Da beginnt Saul augenblicklich die Schuld abzuschieben aufs Volk. Und es heißt hier in Vers 15, und Saul antwortete, aus Amalek hat das Volk sie heimgebracht, denn es hat die besten Schafe und Rinder verschont, um sie den Herrn, deinen Gott, zu opfern. Das Übrige haben wir gebannt. Nun, nachdem er dies gesagt hat, bekommt er von Samuel seine Lektion. Da sprach Samuel zu Saul, lass das. Ich will dir sagen, was der Herr diese Nacht zu mir geredet hat. Und er sprach zu ihm, rede. Samuel sprach, bist du nicht, wenngleich gering in deinen Augen, doch das Haupt der Stämme Israels? Der Herr hat dich ja zum König über Israel gesagt. Und der Herr hat dich auf den Weg gesandt mit dem Geheiß, ziehe hin und vollstrecke den Bann an den Frevlern, den Amalekitern und streite wieder sie, bis du sie ausgerottet hast. Nun, er sagt, du bist das Haupt. Du bist König. Du hast die Verantwortung. Und auf dich kommt es an. Und Saul wehrt sich natürlich. Er beginnt schon, die Verantwortung für den König Agag, den er lebendig mitgebracht hat, auf sich zu nehmen. Aber die Verantwortung für die Opfertiere, die mitgenommen worden sind, die schiebt er aufs Volk ab. Und er erinnert jetzt zum zweiten Mal daran, dass das doch in guter Absicht geschehen ist. Er sagt, wir wollten doch nur dem Herrn, deinen Gott, Opfer darbringen. Das musst du doch verstehen. Aber Samuel wird noch deutlicher. Und er sprach, hat der Herr wohlgefallen an Brandopfern und Schlachtopfern, gleich wie am Gehorsam gegen den Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser als Opfer, Aufmerken besser als Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist gerade so Sünde wie Wahrsagerei und Widerspenstigkeit ist gerade so Frevel wie Abgötterei. Weil du das Wort des Herrn verworfen, hat er dich verworfen als König. Nun jetzt bekennt Saul seine Schuld. Er sprach zu Samuel, ich habe gesündigt, weil ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und so willfahrte ich ihm. Und Saul bekennt seine Schuld und das ist sehr lobenswert, aber eigentlich wollte er nur seine eigene Ehre. Er wollte geehrt werden. Er denkt nur an seine eigene Ehre. In Vers 30 kommt das zur Sprache. Er sagt, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Und Saul war nicht nur das Haupt einer Frau. Er war das Haupt aller Stämme Israels. Er hatte eine große Macht inne. Aber auch ein Haupt als Haupt der Stämme Israels kann er kein Gebot des Herrn, und wenn er es auch nur ein Stückchen verrückt, kann er kein Gebot des Herrn abändern. Er kann nichts vertreten oder verdrehen, was der Herr ihm geboten hat. Und er sagte, ich fürchtete das Volk. Und deswegen ist er nicht eingeschritten. Nun, wie oft wird ein Gebot des Herrn umgangen? Nur weil man gewissen Menschen entgegenkommen will. Nur weil man von gewissen Menschen ein Ansehen haben will. Und Paulus sagt, wenn ich das tun würde, wäre ich nicht Christi Knecht. Und das sollten wir uns ganz gut merken. Wenn ich das Ansehen bei den Menschen suche, dann bin ich nicht Christi Knecht. Und das klagt uns alle an in irgendeiner Weise. Nun, fragen ist gut. Aber die Absicht, die dahinter steckt, die ist auch schlapsig. Es gibt Fragen, die darauf abzielen, die Autorität des Herrn zu untergraben. Und das ist teuflisch. Das ist satanisch. Fragen, die einfach darauf aus wollen, den eigenen Willen durchzusetzen. Und Adam hatte von Gott ein Gebot bekommen. Schon ziemlich früh. Das heißt im 1. Mose, im 2. Kapitel, Vers 16. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von den Bäumen im Garten darfst du essen. Nur von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Von dem darfst du nicht essen. Denn sobald du davon isst, musst du sterben. Und ich frage euch, war dieses Gebot undeutlich? Oder konnte man das ohne weiteres verstehen? Konnte man verstehen? Gab es gar keine Frage dazu? Adam hatte dieses Gebot erhalten und dazu gab es keine Frage. Er musste es nur halten. Und Adam hatte dieses Gebot empfangen vom Herrn, bevor dass er die Eva bekommen hat. Und irgendwie musste Adam der Eva das Gebot beibringen. Das hat er scheinbar auch sehr gut gemacht. Aber dann, eines Tages, kam der Satan. Und der Satan, der beginnt sein ganzes Gespräch mit einer Frage. Gott hat wohl gar gesagt, ihr dürft von keinem Baume des Gartens essen. Es beginnt mit einer kleinen, harmlosen Frage. Nun, Eva konnte ihm sofort das Gebot des Herrn zitieren. Sie sagt, Gott hat gesagt, esset nicht davon, rühret es nicht an, dass ihr nicht sterbt. Das saß bei ihr. Aber der Satan, was hat er mit seiner Frage bewirkt? Er hat Zweifel gesetzt. Er hat sie verunsichert. Und es lief darauf hinaus, dass er sagen wollte, aber warum kann man es nicht doch anders machen? Ja, das war der Untergang und der Verlust der Gemeinschaft mit Gott. Der Erfolg war die Aufweichung der Autorität und die Eva ist hingegangen und hat gegen das Gebot gehandelt. Es beginnt mit einer kleinen, harmlosen Frage, hinter der eine bestimmte Absicht steckt. Nun, Jesus hatte schon deutlich genug darüber gelehrt. Und die Schriftgelehrten hatten es sicher mehr als einmal gehört, wie es sich verhält mit der Ehescheidung, was eigentlich Gottes Wille ist. Denn das hat Jesus deutlich gemacht, schon in Matthäus 5, in der Bergpredigt lesen wir davon, das gehörte zu einem festen Bestandteil seiner Belehrung. Und sie wussten genau, was Jesus vertrat. Aber das hat sie nicht daran gehindert, wiederum zu Jesus zu kommen mit einer Frage. Und das ist eine Frage, die nicht gestellt wird, weil man hier etwas lernen will. Sondern es heißt, da traten Pharisäer zu ihm, versuchten ihn, und sagten, ist es erlaubt, seine Frau aus beliebiger Ursache zu entlassen? Nun, Jesus, was macht er? Er macht eigentlich nichts Besonderes. Er weist sie auf das Wort Gottes hin. Er sagt, habt ihr nicht gelesen? Man konnte das doch lesen. Habt ihr nicht gelesen? Gott hat sie geschaffen als Mann und Frau und sie sollen ein Leib werden und dabei soll es auch bleiben. Und mit diesen Fragen, die sind uralt, wir sehen, die gehen zurück in den Garten Eden. Und diese Fragen tauchen immer wieder auf. Und so hat es oft in der Geschichte der Gemeinde eine Aufweichung der Autorität gegeben. So hat die Aufweichung ihren Anfang genommen. Irgendwo muss es ja beginnen. Und es beginnt meistens oder sehr oft mit einer kleinen, unscheinbaren Frage. Und es führt dazu, dass ein Gebot unbedeutend gemacht wird und dass es dann im Irrtum endet. Nun, irgendwo muss es ja anfangen. Meine, wenn der Satan mit seiner List am Werk ist, dann muss er irgendwo anfangen. Und er muss irgendwo eine Spalte finden, so was hier. Da kann man das Brecheisen ansetzen und einen Stein herausbrechen. Und dann kommt der nächste. Und wir sollen uns das überlegen. Fragen stellen, um zu lernen, das ist etwas sehr Wertvolles. Aber haben wir Acht auf solche Fragen, die darauf abzielen, die Autorität der Schrift zu untergraben und aufzuweichen? Es beginnt immer im Kleinen. Wenn man groß beginnen würde, dann würden alle Menschen es merken und sie würden den Irrtum nicht wollen. Wir sollen uns Klarheit verschaffen, was der Wille des Herrn ist. Wir sollen die Schrift gut kennenlernen und immer besser kennenlernen. Und dazu sind wir ja auch diese Woche hier. Und deshalb haben auch unsere Frauen so viel gebetet für uns. Und wir müssen doch irgendwann zu einer Position kommen. Wir müssen doch zu einer gesicherten Erkenntnis kommen, von der wir sagen können, das ist die Wahrheit der Schrift, die dann nicht mehr umgestoßen wird. Und die sollen wir dann auch vertreten können, wenn Fragen kommen, wenn Leute irgendwelche verfänglichen Fragen stellen, dass wir auch unsere Position vertreten können. Und damit beitragen, dass das Leben in der Gemeinde nicht nur irgendein Leben ist, sondern ein Leben nach dem Willen des Herrn. Amen.